wie wahrer Frieden erreicht wird. Von Paiuto. Deutsche Übersetzung und Kürzung von Horst Gunkel. Teil 1. Die richtige Einschätzung von Wissenschaft und Technologie. Mit den offensichtlichen Fortschritten von Wissenschaft und Technologie sollte die Freiheit auf der physischen Ebene inzwischen erreicht sein. Andererseits zeigt es sich, dass sich trotz des enormen wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts das Problem des menschlichen Leids selbst auf der rein physikalischen Ebene noch verstärkt hat. Es scheint, die Menschheit hat zu viel Vertrauen in Wissenschaft und Technologie gesetzt. Gerade so, als ob es allein diesen obläge, unser ideales Leben auszugestalten. Dabei sind wir von diesen mehr und mehr abhängig, während wir gleichzeitig die individuelle Entwicklung vernachlässigen. Wir bemerken dabei gar nicht, dass die Erfüllung in einem guten Leben von uns, den Schöpfern und Herren über Wissenschaft und Technologie abhängt. Wir selbst aber müssen derart entwickelt sein, dass wir deren Gebrauch zu unserer Freiheit und zu unserem Nutzen einsetzen. Oder aber wir werden möglicherweise von dem, was wir geschaffen haben, vernichtet. Wir sind vom wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt in einem Maße bezaubernd, dass wir fälschlicherweise annehmen, wir hätten die Natur besiegt. Und dass durch den Sieg über die Natur alle Probleme gelöst sind und der Himmel auf Erden verwirklicht werden kann. Aber die Natur, von der wir glauben, wir hätten sie besiegt, die äußere materielle Welt, ist nicht das ganze Bild. Die andere Hälfte der Realität, unsere menschliche Natur, liegt im Inneren. Im Kampf, die materielle Welt der Natur zu besiegen, vernachlässigen wir häufig unsere Verantwortung, die innere Natur zu meistern und tendieren dazu, die Kontrolle hierfür zu verlieren. Diese innere Natur ist beständig angewachsen und hat weitgehend die Kontrolle übernommen. Während wir noch damit beschäftigt sind, uns für unseren Sieg über die Natur zu feiern, sind wir unsererseits von der Natur in uns besiegt und fügen uns gehorsam ihrer Kontrolle. Es ist diese unbesiegte, die Kontrolle in uns ausübende Natur, die alle unsere Hoffnungen, ein Paradies auf Erden zu schaffen, enttäuscht. Es ist diese Natur, die unser inneres Selbst unter der Fassade oberflächlicher Fröhlichkeit in Unzufriedenheit hält und den unglücklichen Menschen veranlasst, Unglück zu verbreiten und den nicht friedfertigen Menschen Gewalt und Zwietracht in die Gesellschaft zu tragen. Es ist diese unkontrollierte innere Natur, die uns veranlasst hat, eher die Sklaven dieser Technologie zu werden, als ihre Meister und aus dieser Technologie mehr Schaden erwachsen zu lassen, als Nutzen zu ziehen. Hierin liegt auch der Grund dafür, dass so viele effiziente Maßnahmen zur Lösung der Probleme der Menschheit versagen. Während der wissenschaftliche und technologische Fortschritt uns Konsumprodukte in einem Überfluss gebracht hat, der die Bedürfnisse aller Menschen dieser Welt befriedigen könnte, wenn nur eine angemessene Verteilung dieses Wohlstands erfolgte, wird eben nicht diese Verteilung erreicht, sondern Anhäufung, Akkumulation und eben dadurch mehr Armut und Konflikte erzeugt als Frieden und Wohlstand. In ganz ähnlicher Weise fahren Nationen und Gruppen fort, einander anzufeinden, obwohl die Lösung ihrer Probleme sehr einfach zu sein scheint. Moderne Menschen brüsten sich gern ihrer wissenschaftlichen Einstellung. Unglücklicherweise ist unsere Einstellung zu Wissenschaft und Technologie viel weniger wissenschaftlich, als gut wäre. Um zu wissen, wie man Freiheit verwirklicht, ist es unabdingbar, die wahre Natur, die Kapazitäten und die Grenzen von Wissenschaft und Technologie zu kennen. Wissenschaftliche Erkenntnis ist eine Funktion der eingegebenen Daten. Diese entspringen der materiellen Welt, über die in der Tat enorme Kenntnisse vorliegen. Allerdings weiß die Wissenschaft sehr wenig vom menschlichen Individuum. Wenn Menschen depressiv oder frustriert sind und ihr Geist von Furcht, Unruhe und Ängsten beherrscht wird, können Wissenschaft und Technologie kaum hilfreich sein. Kriminalität und Gewalt und unethisches Handeln sind noch immer im Überfluss vorhanden, selbst in den wissenschaftlich und technologisch fortgeschrittensten Ländern. Trotz all den Erfolgen in Wissenschaft und Technologie ist die innere Person praktisch unverändert geblieben. Die heutigen Probleme bleiben ihrem Wesen nach die gleichen, die unsere Vorfahren heimgesucht haben. Lediglich in der Vielfalt und Größe der Probleme mag es Veränderungen geben. Wissenschaft und Technologie bringen trotz ihrer beispiellosen Erfolge der unentwickelten Person nur im verstärkten Maße das Gefühl von Abhängigkeit und Unzufriedenheit und, aufgrund des destruktiven Potenzials, Unsicherheit und Ängste. Wissenschaft und Technologie haben der Menschheit große Hilfen in der Überwindung der Natur auf materieller Ebene an die Hand gegeben. Aber sie sind untauglich, wenn es um moralische Führung und Kontrolle unseres Geistes geht. Wir können die Welt erobern, aber nicht uns selbst. Das Individuum, der Geist, unsere innere Natur und unsere Entwicklung zusammen mit innerem Frieden und Glück sind jenseits der Reichweite von Wissenschaft und Technologie. Alles dies befindet sich vielmehr in der Reichweite des Dharma, der Religion, in einer speziellen Art dieses Begriffes. Dementsprechend gibt es zwei komplementäre Gebiete des Strebens nach Freiheit und Perfektion, das Innere und das Äußere. Wenn wir das Augenmerk auf das Äußere legen und dabei das Innere vernachlässigen, so führt dies bestenfalls zu einem Teilerfolg, wenn nicht zu einem Misserfolg. Erfolg im Erreichen von Freiheit, Friede und Glück basiert auf dem richtigen Verständnis von Wert, Natur, Möglichkeiten und Grenzen jedes dieser beiden Gebiete und in unserem Handeln im Einklang mit diesem Verständnis. Teil 2: Der Verlust des Weges zur Freiheit. Der Prozess, durch den Freiheit ebenso wie Friede und Glück erreicht wird, nennt man Entwicklung, Bhavana. Und im Buddhismus ist menschliche Entwicklung gleichbedeutend mit Erziehung, Sikha. Wir unterscheiden dabei vier Ebenen der Entwicklung oder Erziehung. Die physische Entwicklung, die zur physischen Freiheit führt. Die soziale Entwicklung, die zur sozialen Freiheit führt. Die emotionale Entwicklung, die zur emotionalen Freiheit führt. Und die intellektuelle Entwicklung, die zur intellektuellen Freiheit führt. Für physische Freiheit und physische Entwicklung muss der Wissenschaft und Technologie ein angemessener Respekt gezollt werden. Wissenschaft und Technologie haben eine solche Fülle an Gütern und Einrichtungen geschaffen, dass genug für alle Menschen da ist. Wissenschaft und Technologie haben damit physische Freiheit in greifbare Nähe gerückt. Es liegt an uns, ob wir uns dadurch Kummer oder Glück bereiten. Mit anderen Worten, die Menschen unserer Zeit sind mit nahezu unbegrenztem technologischen Potenzial ausgestattet, das sowohl für positive Zwecke eingesetzt werden kann, was den Menschen ein Leben in Wohlstand und Komfort erlaubt, als auch für negative, die letztendlich die ganze Menschheit verschlingen kann. Hier endet die Funktion und die Verantwortung von Wissenschaft und Technologie. Die Natur kann in wachsendem Maße ausgeplündert werden, um Reichtümer anzuhäufen, und dabei kann gleichzeitig die Schere zwischen Arm und Reich vergrößert werden. Immer größere Beträge können für Rüstungsproduktion ausgegeben werden, wodurch sich indirekt die Ernährungs-, Erziehungs- und Gesundheitssituation für viele Menschen verschlechtert. Mehr und mehr Menschen können bewaffneten Konflikten zwischen religiösen, zwischen ethnischen oder zwischen ideologisch unterschiedlichen Gruppen unkommen. Die Naturschutzschätze können egoistisch ausgebeutet und verschwenderisch konsumiert werden, was zur Vergeudung der Ressourcen ebenso führt wie zu Umweltvergiftung. Aber der Fehler liegt nicht bei Wissenschaft und Technologie. Der Fehler liegt bei der Menschheit selbst. Wir versagen darin, weisen und sachgemäßen Gebrauch von Wissenschaft und Technologie zu machen und suchen ihre Dienste zur Maximierung der drei Bereiche des Egoismus: der egoistischen Vergnügungssucht, dem Streben nach Macht und die extreme Neigungen, Ansichten und Ideologien auszubilden. Es gibt eine Lösung, die einzige Lösung, das ist Teil 3. Die einzige Lösung, das ist genau der Beitrag von wahrer Religion, von Dharma. Die Entwicklung des menschlichen Individuums muss so vonstatten gehen, dass wir weisen und korrekten Gebrauch machen können von Wissenschaft, Technologie, menschlichen und natürlichen Ressourcen und ein gutes Leben und eine harmonische Gesellschaft für die ganze Menschheit verwirklichen können. Rechte Erziehung oder rechte Entwicklung ist die langfristig und einzige Lösung der Menschheitsprobleme. Dies bringt einen grundlegenden Wechsel in den Muster menschlichen Denkens und Verhaltens mit sich. Alle anderen Lösungen sind oberflächlich und nicht praktikabel. Provisorien mögen einfach scheinen, jedoch sind sie unsicher und führen in die Sackgasse. Worte mögen klug klingen, aber sie erweisen sich nicht als praxistauglich. Wir können zum Beispiel in einem militärischen Konflikt versucht sein zu sagen, durch das Einstellen der Kriegshandlung durch eine Seite könne der Konflikt gelöst werden. In der Praxis wird sich jedoch keine der Kriegsparteien mit der anderen einig sein, wer doch nun die Kriegshandlung als erste einstellen soll. Gibt es aber keine Übereinkunft, so wird jede Seite behaupten, zu ihren Handlungen gezwungen zu sein. Und der Konflikt eskaliert weiter. Das ist das ganz gewöhnliche Muster des Denkens und Handelns unentwickelter menschlicher Wesen. Und genau dieses Muster muss geändert werden, wenn eine Lösung erreicht werden soll. Das unentwickelte menschliche Wesen denkt unsystematisch und befindet sich gewöhnlich unter dem Einfluss wechselnder Motive oder inhärenter Tendenzen. Mit dem Aufkommen von Wissenschaft und Technologie wurde uns beigebracht, systematisch zu denken. Mit den Methoden der Wissenschaft denken wir: Worin besteht das Wesen eines Dings? Die Technologie geht ähnlich heran. Sie fragt: Worin besteht der Nutzen, den wir daraus ziehen können? Hier endet das Denken mit den Methoden von Wissenschaft und Technologie. Jenseits dieses Punktes denken die Menschen wieder nach den Prinzipien von Zufall und Gewohnheit und unter dem Einfluss egoistischer Motive. Wissenschaft und Technologie bringen uns also keinen grundlegenden Wandel in den Mustern unseres Denkens und Verhaltens hervor und tragen daher wenig zur persönlichen Entwicklung bei. Wenn man jedoch bei den oben zitierten Fragen der Wissenschaft und Technologie ansetzt, so folgt im modernen Denken: Wie kann ich daraus Nutzen ziehen in Form von Profit oder Unterhaltung? Wie kann ich es nutzen, um meinen Nachbarn zu dominieren? Wie kann ich es verwenden, um Anhänger für meinen Glauben oder meine Ideologie zu gewinnen? Mithin findet menschliches Denken auf drei Ebenen statt: der wissenschaftlichen, der technologischen und der Ebene der Ausbeutung. Der wissenschaftlichen, der technologischen und der Ebene der Ausbeutung. Die ersten beiden bereiten den Weg für die dritte. Und mit Sicherheit ist es die dritte Ebene, die die folgenden Handlungen bestimmt. Sobald der Egoismus den Prozess dominiert, ist jede Hoffnung auf Frieden zum Scheitern verurteilt. Und damit kommen wir zum vierten und zentralen Teil. Menschliche Entwicklung als Vorbedingung für Frieden. An dieser Stelle ist die Hilfe von Religion oder Dharma unerlässlich. Systematisches Denken frei von Selbstsucht muss den ersten beiden Fragestellungen als dritte folgen. Die Menschen müssen darin geübt werden, in ethisch-moralischen Kategorien zu denken wie können wir dieses Ding benutzen, um die Lebensqualität zu steigern und dem Wohl der Menschheit zu dienen? Wenn moralisches Denken zur dritten Ebene des Denkprozesses wird, so wird daraus moralisches Handeln folgen. Nunmehr besteht der Denkprozess aus diesen drei Ebenen: wissenschaftlich, technologisch und ethisch. Wissenschaft, Technologie und Dharma, der Religion, sind harmonisch integriert. Ein fundamentaler Wechsel in den Mustern von Denken und Handeln hat stattgefunden. Allerdings muss der Denkprozess nicht aus allen diesen drei Ebenen bestehen. Die wissenschaftliche und die technologische Frage sind neutral und können fallen gelassen oder durch andere neutrale Fragen ersetzt werden. Lediglich die Dharma- oder ethische Ebene ist nötig. Normalerweise beinhaltet der menschliche Geist sowohl moralische als auch unmoralische Tendenzen. Entweder dominieren die einen oder die anderen. Wie man denkt, wird durch Erziehung vorgegeben. Wir müssen beigebracht bekommen, wie man klar denkt. Viele Menschen beschränken das klare Denken jedoch auf die Bereiche von Wissenschaft und Technologie. Deren klares Denken ist zu kurzsichtig. Es ist zu kurzsichtig, um das Ziel von Erziehung zu erkennen, nämlich menschliche Wesen so zu entwickeln, dass die Probleme der richtigen Art gelöst werden und ein gutes Leben erreicht wird. Wenn wir moralische Achtsamkeit in diesen Prozess einbeziehen, ist das klare Denken vollständig. Durch moralische Achtsamkeit gelangen die natürliche Ordnung und die menschliche Wohlfahrt in Einklang. In einem derart ausgewogenen Denkprozess sind intellektuelles und moralisches Denken integriert. Und ein Denken tritt auf, das rational, das gesund und das ganzheitlich ist. Tiefer in der Sphäre der mentalen oder emotionalen Entwicklung ist die Reinheit der Inhalte des Geistes selbst. Dies zielt darauf, den Geist zu befreien vom Einfluss unheilsamer Motive durch das Ersetzen der egoistischen Tendenzen, und das sind egoistisches Verlangen, Ehrgeiz und Intoleranz. Statt dieser drei unheilsamen Qualitäten werden deren gegensätzliche ethische Werte auftreten, nämlich ein weiser Verbund aus Sinnesvergnügen und materiellem Besitz und Entschlossenheit, die Entschlossenheit in Reichtum zur Verwirklichung der allgemeinen Wohlfahrt einzusetzen, Respekt vor und Wertschätzung für den Wert des Lebens, für die Wege anderer Menschen und für soziale Harmonie, die Suche nach Wahrheit andererseits, aber auch die Toleranz und das Wohlwollen für alle, die anderer Ansicht sind. Gewöhnlich werden die selbstzentrierten Tendenzen nicht sofort aufgegeben, wenn wir beginnen, die entgegengesetzten Werte zu entwickeln. Und die letzteren werden nicht direkt eingebracht, um die ersteren zu ersetzen. Die Zerstörung der früheren und das Erstarken der späteren gelang in der Regel durch die gleichzeitige Entwicklung einiger Tugenden. Zum Beispiel liebende Güte, Mitleid, Mitfreude und Gleichmut. Und durch die Übung solch ethischer Prinzipien wie Freigebigkeit, freundliche Rede, Dienen, Teilnahme. Die Entwicklung des Herzens benötigt die Entwicklung von Weisheit, denn die wirkliche Freiheit des Herzens kann nur realisiert werden durch die Freiheit in Wissen und Weisheit. Dementsprechend kann die vollständige Ausrottung der drei selbstsüchtigen Tendenzen nur dann erreicht werden, wenn wir zur Erleuchtung gelangen oder zum vollen Verständnis des Lebens. Solange jedoch Weisheit fehlt, und auch noch in den frühen Stadien der Herausbildung von Weisheit, sind wir abhängig von den drei selbstzentrierten Tendenzen zu Selbstschutz, wobei wir das Risiko von deren nachteiligen Folgen tragen. Können wir jedoch Weisheit oder wahres Wissen entwickelt haben, dann können wir uns von diesen Tendenzen trennen. Es gibt viele Praktiken, die der Entwicklung des Herzens förderlich sind. Manche bringen zeitweilige Früchte hervor, andere führen zur absoluten Freiheit. Worin sie sich aber unterscheiden, ist Weisheit, wahres Wissen und Einsicht. Das ist ganz wichtig für die Meditationspraxis. Allgemein gesprochen gibt es zwei Arten der Meditation. Die Shamatha-Meditation, die der Erhaltung von Ruhe dient, und die Vipassana-Meditation, die zur Entfaltung von Weisheit und Einsicht führt. Die Meditation zur Entwicklung von Ruhe führt zur zeitweiligen Freiheit. Einsichtsmeditation, in der das Wissen von der wahren Natur der Dinge das leitende Prinzip ist, kann zur absoluten Freiheit führen. Wo auch immer Freiheit auftritt, gibt es auch Friede und Glück. Mit der zeitweiligen Freiheit gelangen wir zu vorübergehendem Frieden und Glück. Untrennbar von der absoluten Freiheit sind der vollständige Friede und vollkommenes Glück. Bei einer wirklich glücklichen Person kommt das Glück von innen. Wenn sie unter freudigem Einfluss steht, kann sie ihr Glück vollständig genießen. Wenn ihr keine Freude widerfährt oder sie gar vom Pech verfolgt wird, kann sie dennoch glücklich sein. Denn die vordergründige Pechsträhne kann nicht wirklich Einfluss auf eine solche Person gewinnen. Nur der wirklich glückliche Mensch hat echten Frieden und nur wer in Frieden lebt, kann wirklich glücklich sein. Der Glückliche strahlt Glück aus und der Friedfertige Frieden. Leute, die keinen geistigen Frieden haben, tendieren dahin, Frieden zu zerstören. Wer aber mit sich selbst in Frieden lebt, lebt automatisch auch in Frieden mit anderen. Solche Menschen sind glücklich und friedvoll im wahrsten Sinne des Wortes. Deren Freude und Glück sind das wahre Leben. Und genau diese wahrhaft glückliche und friedfertige Person ist das vollentwickelte und vollerzogene Menschenwesen. Die Entwicklung, die dieses freie, glückliche und friedvolle Wesen erzeugt, nennen wir Friedenserziehung. Um Friede, Freiheit und Glück zu erreichen, brauchen wir die zusammenhängenden Dienste der vier Sphären der Entwicklung und die verbündende Erfüllung der vier Ebenen der Freiheit. In einem integrierten Entwicklungsprozess müssen wir weise mit beiden grundlegenden Sphären umgehen, die auf unser Leben einwirken. Die innere, ganz persönliche Welt und die äußere, physische Welt. Erfolg bei der Lösung der Probleme und der Stiftung von Frieden liegt in dem richtigen Verständnis und der Erkenntnis der Beziehungen zwischen diesen Sphären, deren Chancen und Grenzen und im daraus resultierenden Handeln. Wenn wir die äußere Welt betrachten, haben wir die Rolle von Wissenschaft und Technologie und der sozialen Einrichtungen bei der Entwicklung der Freiheit zu würdigen. Wenn Wissenschaft und Technologie richtig genutzt werden, können sie Dharma oder Religion in der Erziehung der physischen Freiheit komplementieren. Effiziente soziale, politische und wirtschaftliche Einrichtungen sind unentbehrlich, wenn die soziale Entwicklung jemals den Zustand der sozialen Freiheit erreichen soll. Es scheint, dass wir heute bereits einen solchen Überfluss an materiellen und sozialen Entwicklungswerkzeugen zur Hand haben, dass eine Missbrauchsgefahr besteht und dass für Leute, die nicht genügend für ihren weisen Gebrauch vorbereitet sind, daraus mehr Probleme erwachsen, als diese Nutzen stiften. Wir sollten daher aufhören, hierin die Priorität zu sehen. Obwohl es in Ordnung ist, wenn einige von uns damit weitermachen, die Wissenschaft und Technologie oder soziale, ökonomische und politische Systeme zu entwickeln, sollte vergleichsweise mehr Gewicht auf die bislang vernachlässigte Aufgabe gelegt werden, nämlich das menschliche Individuum zu entwickeln. Das muss heute erste Priorität haben. Die Entwicklung und Erziehung des menschlichen Wesens ist eine einzigartige Aufgabe. Es ist eine Aufgabe von und für das spezifische Leben einer jeden Person. Anders als in anderen Gebieten menschlicher Aktivität, wo der Erfolgsreichtum früherer Generationen weitergegeben werden kann, muss mit der menschlichen Entwicklung oder Erziehung mit der Spanne jedes einzelnen Lebens erneut begonnen werden. Wenn man zugesteht, dass dabei jeder von uns der Schöpfer, die Hauptperson, das Opfer aller Probleme und der Genießer aller Lösungen ist, wird nur umso deutlich, um welch großartige Aufgabe es sich handelt. Friede und Glück des Einzelnen sind die Grundlage von Frieden und Glück der ganzen Welt. Da ist die Erziehung zum Frieden eine unserer wichtigsten Aufgaben. Erziehung zur menschlichen Entwicklung ist die erste Voraussetzung für Frieden. Wenn diese rechte Erziehung vollständig durchgeführt wird, dann können wir von einem internationalen Jahr des Friedens sprechen. Nur dann. Ganz praktisch gesehen besteht der erste Schritt darin, unseren Geist frei, glücklich und friedvoll zu machen. Und dann unseren Frieden und unseren Glück mit allen anderen Menschen zu teilen, mit denen wir in Kontakt kommen. Daher beende ich meinen Beitrag mit den Worten: Mögen alle glücklich und friedfertig sein und ihre geistigen, verbalen und physischen Äußerungen Beiträge zur Schaffung einer langen Periode des Friedens sein. Der Friede sei mit euch und mit allen Wesen.